Ich komme aus Hönk. Ich bin in Hönk geboren und war von 0 bis 25 war ich in Hönk aufgewachsen. Jetzt das. Ich stelle mich schnell kurz vor. Jetzt mal. Ah ja, oh, so. Ja, genau. Das ist meine Familie. In Hönk aufgewachsen bin ich. Meine Frau Brigitte ist in Vorarlberg aufgewachsen. Vorarlberg ist gerade auf der anderen Seite vom Rhein, also in Österreich. Und 2003 sind wir zu zweit nach Thailand ausgereist und haben da vor allem in Bangkok gelebt. Heute sind wir in Vorarlberg. Ich arbeite dort als Pastor, 60% in der FEG in Dornbirn und 40% arbeite ich weiterhin für Bana Kamin. Das ist die Mission, die Erwin Gröbli gegründet hat und Irene Gröbli. Und bin mit den Thai-Leitern immer noch unterwegs in Thailand. Ja, 2003 sind wir ausgereist zu zweit und vor einem guten Jahr sind wir zurückgekommen nach Vorarlberg. Der Älteste ist Noah, der ist jetzt 17, der macht im Sommer die Matura, ist jetzt im Matura-Jahr. Dann Ruben, der ist 16, Felix, der ist 14. Und Jeremy, unser 8-Jähriger, der geht jetzt in die 2. Klasse. Ich werde am Anfang die erste Hälfte ein bisschen von Thailand erzählen und da ein bisschen einfließen lassen, was Gott mit mir und was Gott da in Thailand gemacht hat. Und dann im zweiten Teil wird es mehr eine Predigt sein. Also zuerst eher ein bisschen über die Arbeit, die erste Hälfte, und dann die zweite Hälfte geht es darum, um die Predigt. Und ich möchte zum Anfang noch beten. Danke, Jesus, bist du heute Morgen hier. Danke, Jesus, regierst du, sitzt du auf dem Thron und bist du der Allmächtige, der alles in der Hand hat. Und gleichzeitig bist du der, der ganz, ganz nah ist bei jedem von uns. In jeder Sekunde warst du bei uns im Leben. Von daher dürfen wir dir vertrauen, dürfen wir mit dir leben und mit dir reden, weil du verstehst uns. Und ich danke dir, dass du heute Morgen zu jedem Einzelnen was sagen möchtest, dass du zu uns reden möchtest, Jesus, wir brauchen es immer wieder täglich, dass du zu uns redest und du uns führst, dass du uns an deine Hand nimmst und uns Schritt für Schritt führst. So bitte führe uns heute in diesem Gottesdienst. Wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen, dass du zu uns redest, dass du uns Leben schenkst, immer wieder. Und dass du uns an deine Hand nimmst und führst. So loben wir und preisen wir dich, Jesus, unser großer Herr und unser treuer Leiter. Amen. Ganz am Anfang möchte ich einen kurzen Überblick geben. Ja, irgendwie. Ah ja, so genau, das ist es. Ein ganz kurzer Überblick. Fange ich mal an bei OMF. 1987 hat Erwin und Irene Gröbli, sind sie mit OMF ausgereist, oder das heißt auch UMG im deutschsprachigen Raum. Und 1987 haben sie Bana Kamin angefangen. Bana Kamin ist eine Stiftung für vernachlässigte Kinder. Das war dazumal vor allem Straßenkinder oder Waisen. Und diese Kinder haben sie aufgenommen in Familien. Also es war ein Ehepaar, Die haben meistens eine theologische Ausbildung gehabt und die haben dann 10 Kinder aufgenommen zu sich in ihre Familie und haben die betreut in ihrer Familie. Und die Stiftung Banner Komin hat dann ihnen geholfen, dass sie die Kinder gut betreuen können, haben ihnen auch ein Gehalt gegeben, weil 10 bis 12 Kinder, gerade aus schwierigen Verhältnissen, da hat man natürlich nicht mehr so viel Energie zum Arbeiten. So haben sie vor allem einen Lohn gekriegt, dass sie auf diese 10 bis 12 Kinder aufgepasst haben oder sie erzogen haben, mit ihnen gelebt, Familie gelebt haben und haben dann nebenbei noch in den Gemeinden stark mitgearbeitet. Heute haben sie 70 Mitarbeiter bei Banner Komin. 120 Kinder sind in diesen Familien drin und weitere 600 Kinder werden einfach unterstützt, wo das Problem nicht ist, dass sie keine Eltern haben, sondern das Problem ist Armut. Dann hat Banner Komin einfach sie finanziell unterstützt, vor allem für Bildung, für Schule, für weitere 600 Kinder. Also das ist Banner Komin, diese Stiftung, die Erwin und Irene Gröbli 1987 gegründet haben. Vor 5 Jahren hat mich dann Erwin Gröbli mal besucht, ich kannte ihn nur von weiter weg, und hat mich gefragt, ob ich nicht in Thailand als Verwaltungsratspräsident reinkommen könnte und Banner Komin Thailand helfen. Nach etwas Überlegen habe ich dazu gesagt und so bin ich vor 5 Jahren in Thailand zu Banner Komin gestoßen und habe da angefangen mitzuarbeiten. 2011 haben meine Frau und ich Rak Chum Chon gegründet. Das ist ein Team von Missionaren und Thais, also lokalen Leuten, die täglich in den Slums sind und da kleine Gruppen aufbauen. Und das war meine Schulung, meine Herzensschulung, wo Gott ganz viel an mir gearbeitet hat und da werde ich danach noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Ich war da im Banner Komin drin und habe mit den Leitern versucht herauszufinden, wie wir weitermachen sollen mit Banner Komin. Und 2018, also noch gar nicht so lange her, ist durch Damm, das ist ein ehemaliges Straßenkind, eine Firma entstanden und die heißt Manor Recycling. Dazu auch später noch viel mehr. 2019 durch Pastor Shalom ist eine neue Organisation entstanden für Gemeindegründung. Die haben in den letzten 3 Jahren 14 Gemeinden angefangen zu gründen in Thailand. 2020 ist durch Herr Dam, der hier bei Banner Komin aufgewachsen ist als Straßenkind, ist Kids Gym entstanden. Das sind Anlaufstellen in den Slums, die vernachlässigten Kinder helfen, wieder Boden unter den Füßen zu kriegen. Und die den Kindern sagen, du bist geliebt, du bist wertvoll, du kannst innovativ etwas machen und so machen sie ganz viele Kurse. Einfach nach der Schule können sie in dieses Zentrum kommen, in den verschiedenen Slums und da haben sie verschiedenes Programm und Zeit mit verschiedenen Mitarbeitern. Es gibt 6 Mitarbeiter vollzeitlich, die da arbeiten. Okay, das ist so ein bisschen der Überblick. Ich kann mir vorstellen, ihr habt das noch nicht ganz verstanden, aber das ist so der Überblick, verschiedene Organisationen. Ja, das mit dem Knipsen geht da nicht ganz so gut. So, und jetzt zeige ich euch ein kurzes Video über diese Firma und da kannst du gleich anfangen. Ein kurzes Video über diese Firma, die gegründet wurde vor 4 Jahren von diesem Straßenkind Herr Damm. Es ist für mich ein Wunder, dass diese Firma entstanden ist. Die recyceln Papier, Metall und alles, was sie finden, in diesem Gebäude drin. Und das ist Damm, ein ehemaliger Straßenjunge, der jetzt der CEO ist von dieser Firma. Er redet Thai, darum rede ich Deutsch, damit ihr was versteht. Er hat 100 Mitarbeiter in dieser Firma in 4 Jahren aufgebaut. Da rufen Leute täglich an und sie brauchen 4 Leute, die vollzeitlich die Telefonate abnehmen, damit sie die Sachen, die recycelt werden können, abholen können. Also das ist die Firma. Da fahren, sie haben 12 Autos, mit denen sie jeden Morgen rausgehen und Papier, Metall, elektrische Geräte abholen und dann am Nachmittag ins Go-Down, also ins Lager bringen und das dann recyceln. Das ist enorm gut organisiert und sie können das nur machen, das funktioniert nur gut, weil sie einen guten Namen haben von Vanakkam-Inn. Also Leute, auch reiche Leute, geben all das Material, was sie nicht mehr brauchen, gratis an Mana Recycling, weil Vanakkam-Inn so einen guten Namen hat. Sie wissen, Vanakkam-Inn steht für Kinder, die vernachlässigt sind und darum geben sie das gratis und darum ist diese Recyclingfirma, funktioniert sie so gut und rentiert auch. Es ist so, dass jetzt die ganzen Organisationen, das Gemeindegründungswerk, die Stiftung für die Straßenkinder, zu 2/3 vom Land Thailand finanziert wird jetzt schon. Ein ganz großer Teil der Finanzierung geschieht über diese Recyclingfirma. Der 70% von allem Gewinn für die Vanakkam-Inn-Stiftung und für die Gemeindegründungsarbeit geschieht. Es ist für mich ein Wunder, wie das gelungen ist. Wenn das jemand geplant hätte, ich glaube, das hätte man nicht geschafft. Aber Gott hat da Schritt für Schritt einfach geführt, dass das gelungen ist und dass da auch Geld gemacht werden kann. Und so viel Gewinn gemacht werden kann für diese Arbeit, christliche Arbeit da in Thailand. Herr Dam, der selber ein Straßenjunge war auf der Straße und seine Traumas hatte mit seinen Eltern, sehr viele Verletzungen von der Kindheit, der sieht jetzt die Kinder in den Slums. Jetzt ist er ein gestandener Mann, der als CEO von dieser Recyclingfirma, aber er weiß ganz genau, wie es ist, als Straßenkind, als nichts geachtet zu werden, manipuliert zu werden von allen Leuten und keine Freiheit zu haben und kein Geld zu haben. Und jetzt hat er angefangen, vor 2 Jahren Zentren in den Slums aufzubauen, wo Gläubige, Sozialarbeiter mit den Kindern in den Slums arbeiten. Und er fängt jetzt an, das ist was ganz Neues, er sagt auch, viele in den Slums, Eltern können nicht ihre Kinder gut erziehen. Sie wissen nicht, wie sie gut eine Familie aufbauen. Darum sagt er, er macht Seminare in den Slums für die Eltern, wie sie ganz einfach, wie sie ihre Kinder einmal am Tag umarmen. Oder wie sie ein paar Fragen stellen den Kindern. In den Slums ist Armut ein sehr, sehr großes Problem. Und Armut, das ist ja nicht einfach Mangel an Geld. Man sagt, es ist ganz einfach, jemand aus einem Slum rauszunehmen. Das ist einfach. Aber das Slum aus dem Herzen rauszunehmen, das ist schwierig. In einem Slum aufzuwachsen, das bedeutet ganz viele Verletzungen, keine Freiheit, von verschiedenen Leuten manipuliert zu werden und gehorchen zu müssen in Dingen, die man nicht will, aber weil man einfach abhängig ist, weil man fast nichts hat, muss man da halt spuren. Und da gibt es ganz viele Verletzungen und dann ist jetzt am Aufbauen von diesen neuen Anlaufstellen in den Slums. Ich denke, wie ich das verstehe, wie ich das sehe, ich denke, Dam ist der nächste Erwin Gröbli. Ich weiß, viele kennen den Erwin Gröbli hier. Und er sieht die Not und jetzt macht er alles, setzt alles in Bewegung, dass diese Not gelindert wird. Und er macht jetzt diese verschiedenen Zentren da in den Slums und betet für Herr Damm, D-A-M. Da ist ein enormes Potenzial und er hat den Vorteil, dass er selber Straßenkind ist. Und er ist ein gestandener, gläubiger Mann, der Jesus nachfolgt, betet für ihn, dass er aus diesem Kitzim, aus diesen Anlaufstellen wirklich weiter ein Projekt machen kann, das ganzheitlich den armen Familien in Bangkok hilft. Wer da mehr Interesse hat und da langfristig das verfolgen möchte, hat es hinten am Tisch, hat es Gebetsbriefe, da kann man einen nehmen, es hat auch eine Liste, wo man seinen Namen einschreiben kann, dann würde ich das auch alle 2 Monate so einen Brief euch zukommen lassen. Jetzt bitte die PowerPoint wieder. Ja, genau. Aber auch die Stiftung Banakumin ist sich am Weiterentwickeln. Als ich da im Verwaltungsrat war, haben wir besprochen, was braucht Thailand, wie sollen wir weitergehen mit der Stiftung Banakumin. Und wir haben gesehen, es braucht weiterhin Familien, die Kinder aufnehmen, die keine Eltern haben. Und so ist das nächste Projekt, das jetzt angefangen haben, dass wir in Chiang Mai im Norden von Thailand 5 neue Häuser bauen, wo in jedem Haus 10 bis 12 Kinder aufgenommen werden können. Ups. Genau, 10 bis 12, und so können wir mehr Kinder erreichen, mehr Kinder helfen und in einer Familie aufnehmen, also nicht ein Waisenhaus mäßig, sondern in einer Familie, wo die Ansprechpersonen, also sie nennen sie Papa und Mama, für ein ganzes Leben sein kann. Ich möchte ein bisschen erzählen, wie Gott mich da hineingeführt hat und vor allem, was Gott an meinem Herzen gemacht hat und wie Gott mich vorbereitet hat und wie Gott mich an die Hand genommen hat, um da mitzuarbeiten. Eine Person möchte ich vorstellen, das war Herr Saar. Er war drogenabhängig, Alkoholiker und er ist einfach auf mich zugekommen und hat gesagt, ich möchte mit dir Bibel lesen. Es gab da eine Phase von 5 Jahren, da bin ich jeden Tag in die Slums in Bangkok gegangen und ich war der Geschichtenerzähler. Ich habe einfach mich zu den Leuten gesetzt und Geschichten erzählt. Manchmal waren nur 2, 3 Leute da. Es gab auch mal, dass einer so betrunken war und während meinem Erzählen vom Stuhl gefallen ist und gleich am Boden weitergeschlafen hat. Also es war chaotisch. Die Leute, die zugehört haben, das war ein richtiges Kommen und Gehen. Da war sehr viel Störendes drin. Aber ich habe während 5 Jahren habe ich einfach immer Geschichten erzählt von Jesus. Und die Geschichten, die am besten waren, die ich am liebsten hatte, das waren die ersten 3 Kapitel von der Bibel. Schöpfung, Sündenfall. Wenn ein Buddhist die ersten 3 Kapitel verstanden hat, dann hat er eine sehr, sehr gute Grundlage, um zu verstehen, wer Jesus ist. Herr Saar ist zum Glauben gekommen. Im Gebet hat er öfters auch geweint, als er Gott Papa genannt hat. Er hatte eine ganz wilde Kindheit, hatte seine Eltern nie gekannt, war bei verschiedenen Verwandten unterwegs. Mal ein Jahr war er mal mit einem Onkel, der LKW-Fahrer war, unterwegs im LKW. Aber er hat im Gebet Gott Papa genannt. Und es sind ihm Tränen gekommen, weil er gemerkt hat, Gott liebt ihn. Aber sein Leben war nicht, wie soll ich sagen, ein vorbildliches Leben eines Christen. Alkohol war, da hat er gekämpft. Ich denke, er hat sich enorm verbessert, hat enorm Fortschritte gemacht, auch im Glauben vorwärts gegangen. Aber er hatte kein Vorzeigekind. leben. Einmal, als ich gerade da war, hatte sein Kollegen gesagt, hey, ihr glaubt es nicht, Jesus gehorcht mir. Da habe ich gerade gelacht. Hä? Jesus gehorcht mir, ich kann ihm sagen und er macht, was ich ihm sage. Ich hätte es ein bisschen anders ausgedrückt, aber es hat gezeigt, wie er mit Jesus unterwegs ist. Und er hat gelernt, Jesus zu lieben. Aber Saul wurde krank und ich habe erlebt, wie er 3-4 Monate nur noch bettlägerig war. Er hat in einem Slum unterhalb von einem Haus, dass der Boden vom Haus war etwa so hoch, und unten hat er einfach einen Tisch gehabt und er lag auf diesem Tisch Tag und Nacht. Das war draußen. Wenn es geregnet hat, war der Tisch im Wasser. Und dieser Mann da hat ihn während 3-4 Monaten täglich gepflegt. Er hat Müll recycelt, also er ist von Ort zu Ort gegangen, hat Plastikflaschen, Papier genommen und das verkauft. Das hat er sehr reduziert und hat Tag und Nacht diesen Mann, diesen Saul gepflegt. Und obwohl es im Slum alle an Geister geglaubt haben, ganz viel Okkultes da war, und ich denke, dieses Slum voll Drogen und Polizei verkauft Drogen und Kriminalität, alles sehr dunkel gewesen ist, habe ich gesehen, wie Jesus etwas ganz, ganz Schönes gemacht hat mitten in diesem Slum. Heute ist Saul im Himmel bei Jesus. Und dann beim buddhistischen Tempel, wo diese Abdankung war, haben dann alle auch gesagt, ja, ich soll doch was sagen. Das war ein großer Tempel, waren sicher 40, 50 Mönche, buddhistische Mönche da, wo ich was sagen konnte über den Glauben von Saul. Und gerade wo jemand stirbt, da stellt man sich die größten Fragen, was macht Sinn, was ist echt Leben, da konnte ich von Jesus erzählen. Herr Ding, er war buddhistischer Mönch, er war ein Mann, zu dem Leute kamen, wenn sie es nicht mehr aus und ein wussten. Sie fragten ihn über die Zukunft aus. Er war ein Medium, er nahm Kontakt auf mit Geistern und sagte den Leuten, was sie machen müssen. Und er kam zum Glauben. Und er war einige Jahre gläubig, als er mit mir angefangen hat, täglich in die Slums zu gehen. Er kannte den Glauben der Thai-Buddhisten sehr, sehr gut. Aber in der Woche, wo er angefangen hat, vollzeitlich mit mir zu arbeiten, wurde seine Frau krank. Und nach einem Monat ist seine Frau gestorben. Jetzt, wenn man in einem buddhistischen Land in die Slums geht, täglich und von Jesus erzählt, dann ist die Hauptfrage nicht, stimmt das oder stimmt das nicht? Die Hauptfrage ist, wer ist stärker? Ist Jesus stärker oder sind die Geister stärker? Jetzt hat Herr Ding über Monate, auch schon bevor er Vollzeitler war, hat er immer erzählt, Jesus ist stärker und folgt Jesus nach. Und in der Woche, als er Vollzeitler wurde, wurde seine Frau so krank, dass sie in einem Monat gestorben ist. Stell dir mal vor, jetzt geht er weiter in dieses Lamms und sagt, Jesus ist stärker, folgt Jesus nach, aber seine Frau ist gestorben in diesem Monat. Seht ihr diesen Kampf? Saul fängt an zu glauben, stirbt. Herr Ding macht einen Glaubensschritt, will vollzeitlich Evangelist sein und den Leuten von Jesus erzählen, und seine Frau stirbt nach einem Monat. Das ist nicht die ersten 3 Männer, die zum Glauben gekommen sind, sind gestorben. Innerhalb von einem Jahr. Die waren auch gesundheitlich natürlich nicht. Die waren nicht gesund. Das waren alles Alkoholiker und die hatten sehr viele Probleme. Aber das war so ein bisschen der Kampf. Ich wollte auf Dinge aufbauen. Ich wollte mit meiner Strategie, ich wollte was Beständiges aufbauen, das am Schluss Hand und Fuß hatte. Aber die ersten 5 Jahre war so, ich machte einen Schritt vorwärts und da kam, geht es wieder einen Schritt zurück. Leute sind gestorben. Und das war der Kampf in den ersten 5 Jahren, wo ich glaube, habe ich gebraucht, um mein Herz zu formen. Das hat Jesus gebraucht, um mein Herz zu formen. Die erste Frau, die dann zum Glauben gekommen ist, die auch wirklich dann effizient evangelisiert hat, war Frau Mi. Frau Mi war dann ständig bei den Nachbarn und betete für sie. Sie hatte für Leute gebetet, die krebskrank waren, für Leute, die finanzielle Not hatten. Und sie hat hier gewohnt mit ihrem Mann und hat sich dann taufen lassen. Sie konnte gar nicht lesen, als ich sie getroffen habe und hat mir gesagt, wollen wir zusammen Bibel lesen? Und ja, wir haben dann zusammen Bibel gelesen, aber sie konnte nicht lesen, aber nach 1-2 Monaten konnte sie wieder lesen. Sie hat sich taufen lassen. Sie hat mir gesagt, hey, Stefan, mein Mann denkt, ich spinne, weil am Abend, wenn ich die Bibel lese, fange ich immer an zu weinen. Werde ich verrückt? Drehe ich durch? Da habe ich gesagt, ich glaube, Jesus arbeitet in deinem Herz und fängt an, Dinge zu heilen von deinem, was du erlebt hast. Und das hat sie gemerkt, ja, das geschieht. Sie wird heil. Jesus berührt sie und begegnet ihr in ihren Wunden, in ihrer Geschichte und fängt an zu heilen. Als sie getauft wurde, hat sie hochbegeistert von Jesus erzählt und viele Leute mitgenommen und auch erzählt. Und dann nach der Taufe hat sie sich hingesetzt, dann haben wir typisch Thailand so Klebreis gegessen und Papayasalat und ein bisschen Hühnchen, so ein Festessen. Und dann hat sie so ein bisschen Klebreis genommen und ein bisschen Papayasalat und hat es beim Baum hingelegt. Und ich, was ist jetzt los? Sie als dachte, sie sei jetzt als jemand, der andere Menschen liebt, als eine gute Person. Hat sie natürlich auch ein bisschen Reis genommen und Papayasalat und den Geistern auch was zum Essen gegeben. Das ist nur freundlich, oder? Ein guter Mensch schaut doch auch, dass die Geister was zu essen haben. Okay, da habe ich gemerkt, Stefan, du hast da was kommuniziert, was nicht verstanden wurde. Aber das ist die Herausforderung, wenn wir das Evangelium kommunizieren mit Menschen, die einen ganz anderen Hintergrund haben. Wie gesagt, Stefan, aneinander vorbeireden manchmal. Aber die Frau, die hat bestimmte Dinge voll verstanden und ich glaube, der Heilige Geist war wirklich in ihrem Herzen und hat sich bekehrt. Aber sie hat auch noch ein paar Dinge, die sie noch nicht verstanden hat. Und sie kam in die Jüngerschaft und Jesus hat sie mehr und mehr gelernt. Es gab dann eine Kleingruppe in diesem Slum. Wir haben uns einmal in der Woche haben wir zusammen gegessen. Jeder hat was mitgebracht, dann haben wir zusammen gekocht und haben uns da hingesetzt. Und das war so, dass das ganze Slum mehr oder weniger zusammengekommen ist am Abend und zusammen gegessen hat und zusammen gesungen. Und wir haben von Jesus erzählt, gar chronologisch sind wir durch die Heilsgeschichte gegangen und haben von Jesus erzählt. Und da haben sich, ich glaube, viele da haben angefangen, Jesus nachzufolgen. Aber auch da, an einem Tag kam ein Bulldozer und eigentlich hätten Leuten das Land gehört, aber ein Anwalt kam und hat gesagt, wenn du diesen Zettel unterschreibst, bei jedem Haus, wenn du diesen Zettel unterschreibst, dann kriegst du 1000 Franken. Haben natürlich alle unterschrieben, weil alle haben Schulden und alle haben Probleme. Und so hat einer das Land dann sich unter den Nagel gerissen, ein Doktor, einer, der Einfluss hatte, Und so kam der Bulldog und hat das ganze Slum platt gemacht an einem Tag. Es ist ein Kampf. Wenn Menschen zum Glauben kommen, ist es ein Kampf. Und ich habe gelernt, und ich bin immer noch daran am Lernen, um das Herz der Menschen zu kämpfen. Und natürlich möchte man etwas aufbauen, und das hat es dann auch immer mehr gegeben. Aber es braucht eine Zeit, wo wir um das Herz der Menschen kämpfen. Das ist ein Bild vor 3-4 Jahren. Das ist das ganze Team von Rakchum John mit Familie, also mit Ehepartner, mit Kindern. Und also im Ganzen sind es etwa 12 Leute, die täglich in die Slums gehen heute noch. Aber das war dann das Retreat, wo wir hatten mit der ganzen Family, wo wir alle eingeladen haben. Etwas, was ganz, ganz wichtig war für mich, war die Atmosphäre der Gruppe. Die Atmosphäre der Gruppe. Wie gehen wir untereinander miteinander um? Weil das ist ganz, ganz kräftig und ganz, ganz wichtig. Ich arbeite jetzt als Pastor in der FEG Dornbirn und ich bin eines meiner Verantwortlichkeiten ist die Jugend. Und so in Italien haben wir ein Jugendlager gehabt letzten Sommer und da waren wir mit den Leitern über 40 Jugendliche, die wir nach Italien gegangen sind. Wir haben da ein Camp gemacht, gezeltet. Und da war ein Deutscher, der in Italien war, und der war verantwortlich für den Campingplatz und für uns. Und der hatte ganz viele Zeit, und wie kann es anders sein, schon nach den ersten paar Stunden gab es Gespräche über den Glauben, über Jesus. Aber es war genau so, wie Steffen gesagt hat. Wir haben so aneinander vorbeigeredet. Absolut kein Verständnis und absolut kein gemeinsamen Nenner. Aber dann haben wir gesagt, komm einfach mit uns. Wir sind nach einem Ausflug nach Pisa, ein Ausflug nach Florenz. Wir haben ihn eingeladen zur Andacht, zum Mittagessen, zum Nachtessen. Und Gott hat das Signi so geführt, dass er ganz viel Zeit hatte. Also ist er einfach mit uns gekommen. Nach einer Woche, beim Abschlussabend, ist er aufgestanden und hat gesagt, ich habe noch nie so eine Gruppe gesehen wie ihr. Und er war 27 und es sind ihm Tränen runtergekommen. Das war für mich eine Lektion von Gott wieder mal. Durch Diskutieren ist es manchmal schwierig, Menschen zu erreichen. Nicht, dass wir es nicht tun sollen, aber manchmal trifft man sich nicht. Aber Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Alle. Alle werden erkennen, auch Leute, die nicht offen sind, die gar nicht suchen werden. Wenn wir eine Atmosphäre, wenn wir eine Kultur haben untereinander, wie wir miteinander umgehen, dann sagt Jesus, alle werden erkennen. Das heißt nicht, alle werden nachfolgen, aber alle werden erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Was für eine Herausforderung für uns, wenn wir Gemeinschaft haben, ein Zeugnis zu sein, wie wir miteinander umgehen. Das nächste. Ja, so. An eurer Liebe zueinander. Wenn man jetzt das Wort Liebe das ist ein bisschen schwammig vielleicht, das Wort Liebe, wenn man da ein bisschen in der Bibel nachschauen will, was das genau bedeutet, dann kann man gut ein kleines Wortstudium machen zum Wort zueinander. Das kommt 100-mal vor. Kommt 100-mal vor und heißt Allelon in Griechisch. Und wenn man das genau anschaut, was die Anweisungen sind der Bibel, wie wir uns gegenseitig zueinander verhalten sollen, dann gibt es eine enorm gute Anweisungen, wie wir zueinander, wie wir Gemeinschaft haben sollen. Das kommt im. Ich habe drei Beispiele ganz kurz, wo das gegenseitig vorkommt, ausgewählt von diesen 100. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Das war so das, die erste Bezeichnung der Gemeinde. Und da haben sie sich in den Häusern getroffen, dort und da. Und da war das Gegenseitige, wie man miteinander umgegangen ist, war das ganz Wichtige. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wieder eine Anweisung, wie wir uns gegeneinander verhalten sollen. Ich hatte vor ein paar Wochen etwas gepostet in unsere Gruppe in der Gemeinde und habe was gepostet und dann gesagt, ja, schau das und das, das ist in Thailand passiert, bete bitte dafür. Und so nach ein paar Tagen habe ich gemerkt, eigentlich habe ich das nicht gepostet, dass sie beten. Ich wollte ihnen eigentlich nur sagen, was ich mache. Dass sie so sehen, wow, der Stefan macht denn was Spannendes. Natürlich kann man was posten, um den anderen zeigen, was man macht. Das ist ja kein Problem. Aber wenn ich dann sage, betet doch dafür. Aber im Herzen geht es mir nicht darum, dass sie beten, sondern eigentlich, dass sie sehen, was ich mache, dass sie denken, ich sei etwas, jemand, der wichtig ist. Dann ist das absolute Heuchlerei. Ich habe dem anderen, wir sind zu zwei Pastoren, ich habe dem anderen Pastor gesagt dann, ja, das war eigentlich völlig, da war ich ein völliger Heuchler. Das war nicht ehrlich, dass ich gesagt habe, betet für das, aber meine Einstellung war eigentlich eine was andere. Und da habe ich dann gemerkt, als ich das gesagt habe, wenn man gegenseitig einander die Sünden bekennt und sagt, wo ich Fehler mache, dann nimmt man dem Kampf, wer besser ist, wie die Luft weg. Wenn wir nicht versuchen, geistlicher dazustehen, als wir sind, sondern unsere Fehler einander sagen, dann das gibt ein Klima, wo man den einen den anderen höher achtet. Weil man sich selber sagt, schau, da habe ich einen Fehler gemacht. Und das nimmt wie dem Kampf, wer besser ist, nimmt es die Luft weg. Extrem gut, wie die Bibel, das Neue Testament uns Dinge sagt, wie wir uns gegeneinander, miteinander verhalten sollen. Bekennt einander eure Sünden. Nicht versuchen, besser dazustehen, sondern Fehler zugeben. Das hilft einer guten Gemeinschaft. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Hallo? Das heißt also, es gibt Böses unter uns. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergiltet. Das heißt, in den Gemeinden, unter Christen, geschieht Böses. Auch wenn es Jesus sagt, wir sollen einander lieben, die Bibel ist knallhart und sagt, ja, unter uns gibt es Böses. Aber dann, bemüht euch viel mehr mit aller Kraft und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Also meine natürliche Haltung wäre jetzt, wenn mir jemand was Böses tut, dann kann ich mich vielleicht beherrschen, auch was Böses gegen ihn zu tun, aber ich schmolle dann irgendwie oder ich ziehe mich zurück, schaue ihm nicht mehr in die Augen oder gehe ihm aus dem Weg und irgendwie durch meine Körperhaltung oder irgendwie lasse ich dann das spüren, dass er jetzt gerade etwas gemacht hat, was mich verletzt hat. Aber schaut mal hier sagt er, mit allen Kräften was Gutes und bei jeder Gelegenheit etwas Gutes dem anderen zu tun. Das ist nicht ganz natürlich, oder? Wenn jemand mir was Böses tut, dass ich mit allen Kräften ihm was Gutes tue. Wenn jemand mir was Böses tut, dass ich mit allen Kräften ihm was Gutes tue. Das ist nicht mehr natürlich. Von wo kommt diese Kraft? Das ist im selben Kapitel, wo Jesus sagt, liebt einander, an der Liebe werdet sie erkennen. Da wäscht Jesus die Füße der Jünger und es heißt, bevor er die Füße wäscht, heißt es, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hat und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Der Vers 3 passt eigentlich gar nicht in diese Geschichte ein, rein der Fußwaschung. Aber Johannes war das enorm wichtig, das über Jesus zu sagen, weil Jesus selber, Gott und Herr, der wusste, der musste wissen um seine Identität. Er musste wissen, wer er war, von wo er gekommen ist und wohin er geht. Und kann es sein, dass das die Quelle ist, dass wir dienen können einem anderen, damit wir Gutes tun können, wenn jemand uns was Böses tut, dass wir wissen müssen, wer wir sind. Wissen, von wo wir herkommen, wissen, wohin wir gehen und aus dem die Kraft schöpfen, genauso wie Jesus, unser Herr. Wenn wir erleben, wie wir beschenkt werden von Jesus, dann haben wir Kraft, übernatürliche Kraft, Gutes zu tun. Jesus hier die Füße den anderen zu waschen und das später ist es, war es das Kreuz. Der letzte Vers zum Abschluss war für mich die Krönung. Und das ist das Gebet von Jesus. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, also es spricht Jesus zum Vater, habe ich nun auch ihnen gegeben. Also das ist schon ein bisschen ein verrückter Vers, das habe ich gar noch nicht so oft gehört. Also Gott gibt die Herrlichkeit Jesus und nun sagt Jesus, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, gebe ich ihnen, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Also Jesus gibt uns seine Herrlichkeit, das müssen wir mal auf der Zunge verschmelzen lassen, damit wir eins sind. Also wir kriegen eine Kraft von Jesus. Ich in ihnen und du in mir. Und diese Kraft, diese Herrlichkeit ist, dass Jesus in uns lebt. Dass sein Geist in uns lebt, dass Jesus in uns lebt. Und das ist die Kraft für diese Kultur in der Gemeinde, unter Christen, für diese Gemeinschaft in der Gemeinde, die ein Zeugnis ist nach außen. Jesus in uns gibt uns die Kraft, Gemeinschaft zu leben, dass Menschen erkennen, dass wir seine Nachfolger sind. Und auch hier betet Jesus, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen. Wow, Jesus hat viel Glauben an uns. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Ich bete zum Schluss. Wir danken dir, Jesus, dass du unser Herr bist und unser Retter und dass du unser Ein und Alles bist und dass du uns eine Identität gibst, dass du in uns lebst und in uns eine Kraft bist, die bewirkt, dass wir den anderen annehmen können und mit dem anderen so umgehen können, dass es übernatürlich ist. Und wir wissen, dass wir das nicht von uns selber können, aber du hast gesagt, du gibst uns die Herrlichkeit, das heißt, du kommst in unser Leben rein, damit wir da befähigt werden. Und so bitte ich dich, dass du uns das immer mehr lernst, was das bedeutet, dass du in uns bist. Und wir möchten, dass Menschen um uns herum sehen, dass bei uns was anders ist, wie wir miteinander umgehen. Da bitten wir dich, dass du in uns wirkst, dass du an uns wirkst, Jesus. Wir loben und preisen dich und beten dich an und möchten immer mehr von dir beeinflusst werden. Amen.